Herzlich willkommen und grüß Gott Ihnen allen hier im Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, wenn wir heute weitere Gespräche über den christlichen Glauben führen mit Dr. Alexander Nava aus München. Grüß Gott, Dr. Nava.
Grüß Gott.
Dr. Nava, beim letzten Mal, als wir eingegangen sind auf Ihren Glauben, als Sie uns davon berichtet haben, ist immer wieder ein Wort gefallen, das offensichtlich etwas umschreibt, das Ihnen sehr, sehr wichtig ist und das in Ihrem Glauben eine ganz enorme Rolle spielt, nämlich Liturgie. Zu Deutsch könnte man sagen Gottesdienst. Was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Was passiert da?
Ja, das deutsche Wort Gottesdienst ist ja jetzt für die Bezeichnung der Eucharistiefeier und der Sakramente ein relativ junges Wort. Und man kann dieses Wort natürlich in zwei Bewegungen hinauslegen. Ich fange mal an mit der Bewegung, mit der primären Bewegung des Gottesdienstes eigentlich, nämlich mit der katabatischen Bewegung, das heißt mit der absteigenden Bewegung. Gott dient den Menschen. Was sich noch einmal so zusammenfassen lässt in dem ganzen Geschehen des Abendmahlsaales, nicht? Johannes lässt ja nur in seinem Bericht des Abendmahles sagen, es fand ein Mahl statt. Und dann schildert er in großer Ausführlichkeit die Fußwaschung. Jesus kniet sich vor den Menschen nieder und dann diese Auseinandersetzung zwischen Petrus und Jesus, du sollst mir nie die Füße waschen. Also das sich gefallen lassen, dass Gott den Menschen dient. Und das ist natürlich eine wichtige und große Haltung, die uns vielleicht etwas abhanden gekommen ist, dass Menschen an uns etwas tun, dass Gott auch an uns etwas tun kann, einzusehen, dass der Mensch bedürftig ist und dass er eines anderen bedürftig ist, dass er eines anderen Menschen bedürftig ist und dass er des großen Dus Gottes bedürftig ist. Gott dient den Menschen. Das widerstrebt ein wenig unserem Autonomieverständnis natürlich. Wir wollen ja immer mehr autonom sein, wenig abhängig sein. Nun ist der Mensch aber schlicht und ergreifend zur Abhängigkeit letztendlich geschaffen, in einem positiven Sinne. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Also der Mensch ist immer auf das andere hin angewiesen. Also Gottes Dienst. Gott kommt mir immer wieder entgegen. Er möchte mir dienen, so wie er mir in Christus entgegengekommen ist und wie Christus mir in der Feier der Eucharistie und den anderen Sakramenten immer wieder als der Tröstende, der Heilende, der Speisende, aber auch der Richtende in einem positiven Sinn, der mich Ausrichtende, auf sich hin Ausrichtende entgegenkommt, der mich Stärkende. Es ist aber auch, dass wir Gott dienen, dass wir in der Kraft dessen, was Gott an uns tut, sozusagen neu freigesetzt werden, um auch Gott zu dienen. Also er ist das Wort und wir sind die Antworten. Der Gottesdienst lebt von diesem dialogischen Geschehen des Wortes, was an uns ergeht, was Christus ist, das Werk des dreifaltigen Gottes und dass wir ihm auch antworten.
Okay, das scheint einigermaßen einzuleuchten, dass wir im Gottesdienst, dass Sie im Gottesdienst, wenn Sie sich in einer Kirche versammeln und dann dieses Geschehen abläuft, dass das irgendwie eine Richtung von Ihnen zu Gott hin ist. Aber nochmal mit diesem Gott dient den Menschen, das müssen Sie nochmal genauer erklären. Erstens, was passiert da? Also wie sieht dieser Dienst aus und wie kann der in diesem Geschehen und in welchem Geschehen Gestalt annehmen? Da wirklich real werden, das kann man sich wirklich schwer vorstellen.
Das ganze Leben Jesu, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, ist ja, kann man ja zusammenfassen unter dem Wort des Dienstes. Es dient dem Menschen, um ins Heil zu kommen, um in ein gelöstes und erlöstes Leben zu kommen. Das heißt, Gott dient dem Menschen, damit der Mensch die Fülle seines Lebens erreicht. Es muss immer wieder auf diesen Satz aus dem Exultet in der Osternacht verwiesen werden, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. Also er gibt dahin und in seinem sich geben holt er den Menschen zurück in das Leben. Und Gottesdienst ist natürlich in primärer Weise nicht zunächst einmal Kult des Menschen an Gott. Das ist die Antwort. Aber diese Antwort geht immer schon das Handeln Gottes voraus, wie immer. Dass Gott das Primäre ist, der primär Handelnde ist. Und in der Kraft dessen, was dem Menschen darin geschenkt wird, geschieht auch die Antwort. Sodass also der Mensch in den Sakramenten, in der Eucharistie in besonderer Weise, wird es sehr anschaulich, das ist personale Begegnung des Menschen mit dem dreifaltigen Gott. Und gleichzeitig darf man natürlich auch in der Liturgie nicht des Menschen Antwort auf Gott hin vernachlässigen, was wir eben landläufig als Kult bezeichnen. Die Antwort des Menschen auf Gott hin ist dem Menschen sozusagen schöpfungsgemäß eingepflanzt. Wenn wir auf die ersten Seiten der Heiligen Schrift zurückblättern, da erfahren wir in dem jüngeren Schöpfungsbericht, dass der Mensch auf Gottes Ebenbild hin geschaffen ist. Die Ebenbildlichkeit Gottes besteht ja nun auch wesentlich darin, dass er als freies, personales, soziales und individuelles Wesen geschaffen ist. Ein Wesen, Freiheit, Personsein, das darin besteht, dass es über sich hinausgerufen wird, dass es angerufen wird. Und der Mensch eben ein antwortendes Wesen hat. Und unter anderem in der Liturgie kommt er hier seinem schöpfungsgemäßen Auftrag, seinem Wesen nach, indem er sich auf das unbegreifliche Geheimnis, auf Gott hin transzendiert, ihm übergibt, in dieses Geheimnis sich hineinwirft.
Was ist denn ein Sakrament?
Zunächst einmal ist, glaube ich, über Jahrhunderte fast ein wenig in Vergessenheit geraten, was die alte Kirche letztendlich unter Mysterium und Sakrament verstanden hat. Sakrament, das lateinische Wort, ist ja nun die Übersetzung des griechischen Mysterion, also beide sind, man möchte fast sagen, Synonyme. Sakrament allgemein oder Mysterien könnte man sagen, dass das Unsichtbare sichtbar wird oder gegenwärtig wird in sichtbaren Elementen. Es wurde wiederentdeckt im vergangenen Jahrhundert durch Guardini, vor allen Dingen aber auch durch das benediktinische Mönchtum in einer gewissen Prägung, Abt Ildefons Herwegen, die Schule von Beuern und natürlich der große Benediktinermönch aus Marialach, Odo Kasel. Mysterium, hat er einmal definiert, ist zusammenkommen, zusammenwohnen, zusammenleben, zusammenhandeln. Wer handelt denn hier zusammen? Wer wohnt hier zusammen? Wer kommt hier zusammen? Das ist eben in der Tat die personale Freiheit Gottes und die, in Analogie gesprochen natürlich, personale Freiheit des Menschen. Beide kommen zusammen. Und ein immer wieder in der Mysterientheologie gebrauchtes Wort von Leo dem Großen scheint hier sehr dekouvrierend zu sein und erhellend auch zu sein. Leo sagt, ich meine, es sei sogar in einer Weihnachtspredigt gewesen, was am Herrn sichtbar war, ging in die Mysterien über. Das heißt, wenn man den Satz, auch wie Leo ihn dann mehr oder weniger auslegt, sagt, ob jetzt die Apostel Christus begegnet sind oder die Menschen in der Zeit, in der er als Mensch auf dieser Erde gelebt hat und gewandert ist, oder ob wir ihm heute in den Sakramenten begegnen, ist vom Wesen her nichts anderes. Die Art und Weise der Begegnung ist anders, das ist richtig, aber das Wesen der Begegnung ist dasselbe. Wir begegnen Christus, in dem Falle dem Gekreuzigten, dem Begrabenen, dem Auferstandenen Christus. Das heißt, es ist wirklich Lebensaustausch, es ist Kommunikation findet statt. Er bewegt sich auf mich zu und ich bewege mich auf ihn zu.
Also in diesen Sakramenten findet eine tatsächliche Begegnung statt.
Ja.
Und diese Begegnung ist komplett in ihrem Wesen komplett identisch mit der Begegnung mit dem historischen Jesus.
Ja nun, es ist jetzt nicht mehr der historische Jesus, es ist natürlich in dieser Weise jetzt auch eben also der Auferstandene. Das ist so eine andere Dimension, kommt natürlich eher dann auch zum Tragen auch, ja. Aber es ist personale Begegnung und nicht nur etwas, ja. Also das ist, ich denke, das haben wir bereichendererweise wieder gelernt von der Mysterientheologie und der liturgischen Bewegung.
Das hört sich im ersten Moment ziemlich spannend an.
Das ist es auch.
Auch ziemlich heftig. Also wenn wir an unsere erste Sendung zurückdenken und gesagt haben, dass in Christus uns tatsächlich Gott begegnet, auf eine endgültige Weise, und jetzt Sie sagen, dass mit diesen Sakramenten tatsächlich eine direkte personale Begegnung stattfindet, dann müsste die eigentlich ziemlich heftig ausfallen. Also wenn man sich die Überlieferung religiöser Menschen und Gruppen anschaut, dann sind Gottes Begegnungen und Gottes Erfahrungen, insbesondere wenn man ihm richtig eins zu eins gegenübersteht, nicht immer gerade die unspektakulärsten Ereignisse. Da geht schon ziemlich zur Sache. Wie ist das denn jetzt bei den Sakramenten?
Ja, nun, 1:1 steht uns Gott in dieser Weise, ich verstehe es nicht so genau, was Sie unter 1:1 verstehen.
Also wenn Moses zum Beispiel am Gottesberg steht und dann sich Gott offenbart, im Grunde sind doch diese Sakramente, so wie Sie es schildern, eigentlich nicht viel anders.
Von ihrem Wesen her, von ihrem wesentlichen Gehalt her, ist es richtig, ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass natürlich das Wesen der Sakramente den Menschen nicht ganz so geläufig ist. Das heißt also, dass sie vielleicht nicht ganz hinabsteigen in die Tiefe dessen, was die katholische Liturgie eigentlich vom Wesen der Liturgie her denkt. Und auch lehrt natürlich, ja. Es beginnt ja damit, dass es sehr schwierig ist für nicht wenige, die Riten des Gottesdienstes auszuloten, das heißt, in deren Tiefe hinabzusteigen. Denn die Riten des Gottesdienstes erzählen ja nun sehr viel. Sie bilden ja wie eine Geschichte. Sie erzählen die Geschichte Gottes und sie rufen den Menschen in diese Geschichte hinein und der Mensch selbst kommt mit seiner eigenen Geschichte, seinem eigenen Alltag in diesen Riten des Gottesdienstes vor. Man muss sie halt erschließen lassen wollen und sie müssen aber auch auf der anderen Seite erschlossen werden. Und das scheint mir das größte Desiderat heute zu sein. Oder das größere.
Wie macht man das? Wie erschließt man sich sowas?
Ja, zunächst einmal ist es ja nun Sache des Predigers, vielleicht diese Riten anderen zu erschließen und sie ihnen nahe zu bringen und zu erzählen, was sich hinter diesen Riten vollzieht, was sich hinter diesen Riten auch verbirgt.
Also wir halten fest, es findet eine richtige, echte Begegnung statt. Und zwar von beiden Seiten. Gott kommt zu den Menschen, so wie er das in Jesus Christus getan hat. Das haben Sie das letzte Mal schon ausgeführt. Und das behält jetzt irgendwie eine Dauer. Das bleibt irgendwie durch die Zeit hindurch vorhanden, in dem, was wir Liturgie nennen, oder jetzt sprechen wir eben als Gottesdienst davon. Wie kommt diese Dauer zustande?
Da muss man halt bedenken, wer ist Christus? Wenn Christus der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ist, wenn er der Kulminationspunkt der ganzen Geschichte ist, der Punkt, auf den alles zuläuft, dann wäre es ja nun, ich sage es mal ganz menschlich, vollkommen ungerecht, wenn er 3 Jahre einer ganz begrenzten Gruppe von Menschen einfach nur gegenwärtig gewesen wäre, wenn er wirklich das Heil ist. Oder sagen wir es einmal, oder lesen wir einmal jetzt in christlicher Relektür die große Vision des Ezechiel, die Tempelvision. Da geht ein Fluss vom Heiligtum aus und dieser Fluss, überall wohin er gelangt, bringt die verdorrten Bäume wieder zum Blühen und der Fluss, der in das Meer fließt, macht das salzige Wasser gesund. Wir dürfen jetzt, denke ich, in christlicher Relektür sagen, wer ist denn dieser Fluss, der vom Heiligtum ausgeht? Das ist Christus. Und wenn wir mit diesem Bild in die Evangelien hineinschauen, dann merken wir doch, wie die wirklich Begegnung mit ihm gesucht haben, die sich haben berühren lassen von ihm im Innersten, die es zugelassen haben, dass dieser Fluss, der Christus ist, sie berührt und umspülen kann, die sind aufgeblüht. Deren Leben hat sich verändert, deren Leben hat neue Frucht getragen. Die andere abgeschrieben haben, die sich wirklich als bedürftig im Innersten gefühlt haben, die hatten die größte Bereitschaft, diesem Fluss zu begegnen. Man wollte diesen Fluss zum Stillstand bringen. Wir wollen ihn nicht haben. Wir wollen nicht, dass dieser Fluss unser Leben verändert, das Dürre aufblühen lässt und das aufgeblühte Dürre werden lässt, natürlich. Das war die Konsequenz. Das ist das Kreuz. Aber dieser Fluss war nicht zum Stillstand zu bringen. Der war nicht aus der Welt zu bringen. Dieses Kreuz ist ganz tief eingepflanzt in diese Erde. Und der, der dieser heilende Fluss ist, der die Liebe ist, der war nicht zu töten. Die Liebe hat sich als stärker erwiesen als alle Mächte des Todes und der Finsternis und der Sünde. Und das ist Auferstehung. Und der Auferstandene ist in die Ewigkeit des Vaters gegangen. Das heißt, mit ihm natürlich sein ganzes Leben ist aufgenommen, angenommen vom Vater. Und Ewigkeit, also verzeihen Sie jetzt den sicherlich behelfsmäßigen Vergleich, Aber um einfach nur einmal in Umrissen das deutlich zu machen, was das vielleicht bedeuten kann, Ewigkeit. Ewigkeit ist wie der Mittelpunkt eines Kreises. Der Mittelpunkt eines Kreises hat mathematisch gesehen ja nun ein Charakteristikum, dass er allen Punkten des Kreises gleich nahe ist. Und das heißt es, das ist in die Ewigkeit des Vaters gegangen und damit ist Christus nun allen Zeiten, allen Menschen, allen Geschlechtern gleich nahe. Und damit ist die Liturgie, natürlich, sie funktioniert nach anderen Gesetzen als die Gesetze dieser Welt, sie setzt uns diesem Heilswirken Christi gleichzeitig, gleich gegenwärtig. Sie können es jetzt drehen, wie Sie wollen, von unten oder von oben sehen, ob das Heilswerk uns gleichzeitig gesetzt wird oder wir uns ihm, das ist jetzt eine Frage der höheren Theologie, aber die spielt jetzt hier keine Rolle. Das würde ich jetzt zunächst einmal so sagen. Das heißt, weil Christus der Mittelpunkt von allem ist, ja, und wir nennen die Liturgie ja eben auch nicht Jesus-Liturgie, sondern wir nennen sie christliche Liturgie. Damit steckt eben schon das Bekenntnis drin, es ist Jesus der Christus. Es ist darin steckt ein Bekenntnis zum Auferstandenen, zum erhöhten Kyrios drin. Und damit geht Christus mit uns und wir mit ihm durch die Zeit unseres Lebens oder die Menschheit durch ihre Geschichte.
Also da brauchen wir gar nicht auf irgendwelche bestimmten Abläufe eingehen oder uns die anschauen. Prinzipiell gilt, wenn Sie sich in dieser Liturgie befinden, dann werden Sie automatisch in diesen Mittelpunkt hineingezogen, von dem Sie sprechen, den Sie Ewigkeit nennen.
Ja.
Das heißt aber auch, dass kein, sagen wir mal, Jesus-Film oder auch nichts anderes Sie so nahe bringen könnte wie das.
Nein.
Nicht mal das Gebet.
Da sind nun andere Weisen sich des Näherns. Mhm. Es ist noch immer eine Sache natürlich auch, welche Art des sich Gott Näherns den Menschen mehr betrifft. Mhm. Also dem menschlichen Wesen mehr entspricht. Oder ja, entspricht würde ich jetzt nicht so sagen, aber vielleicht mehr wirklich betrifft, wo er mehr betroffen ist. In einer ganzheitlichen Weise ist er ja nun in den Sakramenten betroffen, weil hier auch der Leib mit hineingezogen wird. Also all das, was eben den Menschen als Geist in Welt ausmacht.
Zumindest müsste man sagen, nach diesem Verständnis der Liturgie, viel näher können Sie Gott eigentlich nicht kommen in diesem Leben.
Ja, ich meine, die Freiheit hat Gott natürlich immer, das Menschenherz in einer Weise nochmal zu berühren, das ist richtig. Aber wir feiern Liturgie und wenn Sie es mal ganz nüchtern haben wollen, ganz dürr, weil er es uns aufgetragen hat, tut dies zum Andenken an mich, zu meinem Gedächtnis. Und dieses Gedächtnis ist nicht als Gedächtnis so zu verstehen, in einer subjektiven Weise, dass ich mich an etwas erinnere, subjektiv, es wird in mir gegenwärtig. Nein, wir haben in der Liturgie seit dem Mittelalter, aber auch natürlich seit Beginn der Väterzeit, einen anderen Gedächtnisbegriff. Der Gedächtnisbegriff ist, dass hier objektiv etwas gesetzt wird. Und das eben von Gott, dem Ewigen, gesetzt wird, damit der Mensch, ja, weil er es auch braucht, nicht das Konzil von Trient sagt, wenn ich mich recht erinnere, um der menschlichen Natur gerecht zu werden. Also wir nehmen in der katholischen Liturgie, im Gegensatz zu manch anderen, den Menschen in seiner leiblichen, körperlichen Verfasstheit sehr ernst. Der Mensch ist ein symbolisches, ein liturgisches, ein zeremoniales Wesen. Ja, der ganze Leib an sich ist ja Realsymbol. Mit dem Leib drückt der Mensch das aus, was in ihm ist. Und von diesem Symbolcharakter lebt die katholische Liturgie, von dem Realsymbol, von dieser objektiven Vergegenwärtigung.
Domine Jesu Christe.
Kurs Null bei Radio Horeb am Samstagnachmittag. Wir sprechen mit Dr. Alexander Nava aus München und wir sind gerade bei dem Thema Liturgie, Gottesdienst. Dr. Nava, da spielt sich etwas ziemlich Gewaltiges ab, offensichtlich in Ihrer Liturgie. Etwas, was nicht zu unterschätzen ist, sagen wir es mal so.
Also, verzeihen Sie, es ist nicht meine Liturgie, es ist die Liturgie der Kirche. Und Benedikt XVI., auch schon als Josef Ratzinger, hat immer wieder darauf hingewiesen, auf die kosmische Dimension der Liturgie, nicht? Also, das ist schon etwas Gewaltiges. Also, die ganze Schöpfung ist damit hineinbezogen und einbezogen. Was auch sehr ausdrücklich wird noch einmal, dass es die Gaben der Schöpfung sind, die herbeigebracht werden in den Gaben von Brot und Wein.
Nun müssen wir auf etwas zu sprechen kommen, was manchen oder was sehr vielen Außenstehenden größere Probleme bereitet, weil offensichtlich, auch wenn die ganze Schöpfung mit hineingezogen ist, so einfach veranstalten kann diese Schöpfung das Ganze nicht. Also auch nicht, dass ein frommer Kreis kann sich jetzt auch nicht einfach so hinsetzen und sagen, wir feiern das mal, sondern da müssen einige Standards erfüllt sein. Und einer dieser Mindeststandards ist, zumindest wenn wir von der Heiligen Messe sprechen, jemand vorstehen muss, sie irgendwie ausführen muss, der geweiht ist, wie das heißt. Weil auch selbst so ein Sakrament irgendwie, wo so eine Art Begegnung stattfindet. Was verbirgt sich hinter diesem Phänomen in der katholischen Kirche, dass bestimmte Dinge solchen geweihten Menschen reserviert ist? Erstens, was ist die Weihe und zweitens, warum? Woher kommt sie und was macht sie?
Also das Tun in den Sakramenten ist Tun Christi. Deswegen heißt es schon in der alten Kirche und auch in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils, wird es immer wieder aufgegriffen, wenn jemand getauft wird, dann tauft eben Christus. Also Christus ist der eigentliche Spender dieser Sakramente. Und deswegen ist es nicht aus eigener Kraft zu tun, weil es ganz von Christus herkommt oder vom Tun des dreifaltigen Gottes herkommt. Und deswegen wird der Priester in dieser Weise als an der Stelle Christi Handelnder gesehen. Also er wird dazu ermächtigt von Christus, durch das kirchliche Handeln, das natürlich auch immer das Handeln Christi mit der Kirche des ganzen Leibes Christi ist. Das zu tun, was er getan hat. Aber auch nur dort vertritt er dann in der Tat die Stelle Christi.
Was sind die Voraussetzungen, dass man sowas tun kann? Oder anders gefragt, es ist ja nicht jeder Mensch auf dieser Welt Priester. Es ist auch nicht jeder Katholik auf dieser Welt Priester, sondern bestimmte Menschen sind es nicht.
Die Taufe-Theologie spricht da zunächst einmal eine andere Sprache. Wir müssen ja auch, wenn wir von dem besonderen Priestertum innerhalb der Kirche sprechen, das ist ja nur auf der Grundlage des allgemeinen Priestertums. Also da muss man sehr sauber differenzieren. Auch der Katechismus der katholischen Kirche, der in den 90er Jahren herausgekommen ist, betont, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, in einer Weise, dass das geweihte Amt im Dienste jenes Priestertums steht, das durch die Taufe verliehen worden ist. Also das besondere Amt geht hervor aus dem allgemeinen Priestertum, steht aber gleichzeitig immer wieder im Dienste derer, die durch die Taufe am Priestertum Jesu Christi teilhaben. Das ist das Zweite Vatikanische Konzil, spricht also gerade in seiner wunderbaren Kirchenkonstitution zunächst einmal von der Einheit aller. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Dienste und Ämter innerhalb der Kirche, im vierten Kapitel ist es, glaube ich, spricht es in einer großartigen Weihe natürlich auch über den Heiligungsdienst der Laien in dieser Welt und auch dem Zueinander zwischen dem besonderen Priestertum und dem allgemeinen Priestertum. Also da denke ich, das dürfen wir zunächst einmal nicht vergessen. Und auch das wunderbare Taufgebet, also das Gebet während der Taufliturgie, du bist gesalbt zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit ist Christus, und an diesem prophetischen Amt, an diesem Priesteramt und an dem königlichen Amt hat jeder getaufte Mensch teil. Das heißt also, dieses Priestertum, das allein berechtigt den Menschen natürlich auch zur Liturgie, zur Teilnahme an der Liturgie. In der alten Kirche, auch im Mittelalter, galt die Taufe als Deputatio ad cultum divinum, also als Berechtigung, als Zugang zum göttlichen Kult. Und innerhalb des natürlich musste das eben, dieses Tun eben nicht sicherlich durch die Kirche geschieht, das sakramentale Tun. Ja, die Kirche an sich ist ja nun auch Sakrament, zu dieser großen Errungenschaft sind wir ja auch durchgekommen in dieser Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass die Kirche an sich als Heilsgemeinschaft, als Heiligungsgemeinschaft in dieser Welt, aber gibt natürlich, dass dieser Dienst Christi getan wird in der Kirche für die anderen, getan wird, ja, von den Menschen genommen, für die Menschen bestellt. Oder man denke an dieses wunderbare Wort von Augustinus: Wo mich erschreckt, was ich für euch bin, da tröstet mich, was ich mit euch bin. Und das muss man immer alles dazu sagen, bevor man zum eigentlichen Satz kommt. Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Also es gibt eine wunderschöne Zuordnung hier bei Augustinus, und ich darf das jetzt, da ich ja kein Bischof bin, würde ich sagen, für euch oder bin ich Priester und mit euch bin ich Christ. Jenes bezeichnet das Amt, dieses die Gnade, jenes die Gefahr, dieses das Heil. Also diese wunderbare Zuordnung haben wir schon bei Augustinus. Und dieses besondere Priestertum geschieht eben Kraft der Weihe, dass Christus einen Menschen ja sozusagen in Besitz nimmt, nicht? Und er muss sich natürlich darauf vorbereiten, und die Kirche muss natürlich die Eignung aussprechen.
Und das macht sie wiederum, dafür ist sie kompetent, weil sie selbst wiederum aus Personen besteht, die schon in Besitz genommen sind. Verstehe ich das richtig?
Nein, die Eignung aussprechen heißt zunächst einmal, das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt, wie es bei den Weihen heißt. Mhm. Und ich bezeuge, dass sie diese für würdig halten. Mhm. Also das heißt, es muss geprüft werden, mehr denn je, muss geprüft werden, ob die psychische, physische und auch die geistige Eignung einfach vorliegt, aber um diesen Mann zu nehmen.
Diese Prüfung findet statt, weil eben das Ganze nicht einfach nur eine Funktionsausübung ist, die man vielleicht, sagen wir mal, okay, ich lasse mich jetzt weihen und in 10 Jahren mischen wir die Karten nochmal neu, sondern weil diese Inbesitznahme tatsächlich eine ganze ist und weil es hier wirklich um sehr viel geht. Und deswegen ist diese Prüfung zum Beispiel kein Garantieschein, aber sie ist sozusagen Ausdruck dessen, dass hier wirklich ein ganz besonderer Vorgang vorliegt.
Ja, aber wenn Sie sich genau den christlichen Glauben anschauen und die christlichen Vollzüge, es geht immer um das Ganze. Auch im Glauben geht es um das Ganze.
Also auch wenn Sie jeden Sonntag als guter Katholik oder vielleicht sogar manchmal Menschen, die jeden Tag zum Beispiel in die Messe gehen, das ist immer bei aller alltäglichen Gewohnheit, aber es ist immer etwas ganz Besonderes. Das ist kein Spiel, da geht es nicht um...
Nein, es ist kein Spiel, denn es geht um Leben und Tod. Und es geht immer um das Ganze. Das heißt, mein Leben mit Gott ist letztendlich ein Prozess. Ein Prozess, das immer mehr Übergebens an ihn letztendlich, dass er mich immer mehr herauslocken und herausrufen kann, aus mir selbst, nicht? Mhm. Es gibt ja heute die große Klage, wenig Gotteserfahrung und die wenige Tiefe des Lebens und so weiter und dies und jenes, ja, alle wissen das. Da trifft ein Wort aus dem 2. Korintherbrief einfach herrlich. Wer kärglich sät, wird kärglich ernten, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das heißt, je mehr ich bereit bin zu geben, auf das Ganze zu gehen, ja, umso mehr letztendlich kann gewandelt, kann verändert werden. Und wenn ich mich da halt zurückhalte, nun, dann wird die Ernte halt auch kärglich sein. Aber das ist in der Liebe ähnlich. Glaube und Liebe haben so und so dieselbe Struktur letztendlich. Also man kann da wenig differenzieren von ihrer wesentlichen Struktur her. Es gibt viele Ursachen, warum die heutigen Beziehungen so scheitern. Das wäre jetzt ein anderes, ein spannendes Thema. Aber eines ist halt auch wichtig, die meisten Menschen behalten sich zurück. Mhm. Und sie behalten sozusagen immer aus der Angst, dass man sozusagen drauf geht. Wenn ich dieses Risiko nicht eingehen will, dann taugt es für die Liebe nicht. Und dann taugt es auch für den Glauben nicht. Ich muss lernen, dem anderen zu vertrauen. Und immer wenn ich dann gesagt habe, dass der Glaube und die Liebe eigentlich vom selben Wesen her geprägt sind, wurde immer gesagt, ja, aber bei einem anderen, den ich sehe, da weiß ich auch, dass er mich liebt. Da habe ich gesagt, nein, das weißt du auch nicht. Du musst glauben, was er sagt. Er kann sagen, ich liebe dich, aber im Innersten denkt er ganz anders. Ich muss lernen, dem anderen zu vertrauen, zu dem, was er sagt. Und im Glauben ist es ähnlich. Ich muss langsam Vertrauen, Zutrauen gewinnen zu den Worten Jesu, zu seinem Leben, dass darin wirklich Leben sich verbirgt.
Warum stellt Gott eigentlich diese Anforderung an uns, dass wir genau dieses Wagnis des Vertrauens eingehen müssen? Warum ist dieses Vertrauen, dieser Sprung oder dieses Wagnis des Vertrauens im Glauben so, warum ist das da?
Weil das die Liebe ist. Und ohne die Freiheit gibt es keine Liebe. Und ohne die Liebe gibt es keine echte Gemeinschaft. Was wäre das, was er mir brächte? Das wäre dann Anerkennen seiner göttlichen Weisheit und so weiter und dies und jenes. Aber das wäre keine echte Liebe. Es ist die Liebe, die wagt, die vertraut. Es gibt keinen größeren Beweis als das Vertrauen, als das Springen. Denken Sie an diese wunderbare Geschichte, wo ein Haus brennt und ein Kind steht oben und der Vater ruft, spring, Vater, ich sehe dich nicht, diese ganzen Rauchschwaden da, aber ich sehe dich, spring und ich fange dich auf. Und das Kind springt. Und das ist Glaube und das ist Liebe. Ich muss diesen Sprung einfach wagen und ich muss mich ganz in die Waagschale werfen. Ich muss, wie Weiland Abraham, mit allem ausziehen.
Der Stimme trauen.
Der Stimme trauen, ja, und alles mitnehmen. Mich selbst mitnehmen und nicht noch etwas von mir zurückbehalten. Dann wird die Frucht eben nur kärtlich sein.
Kurs Null bei Radio Horeb am Samstagnachmittag. Wir sprechen mit Dr. Alexander Nava aus München. Wenn Sie immer diese Beispiele auch bringen mit der Liebe oder jetzt dieses Beispiel mit dem Kind, das heißt, Sie sind der ziemlich festen Überzeugung, dass jeder Mensch zu so einem Vertrauen fähig ist.
Prinzipiell ja und auch wieder nein. Es kommt sehr stark darauf an, wie ein Mensch auch geprägt ist. Also man kann hier nicht einfach des Menschen Werdegang auch gerade in der Kindheit außer Acht lassen. Man kann nur dankbar sein für das, was man an Liebe, an grundloser, bedingungsloser Liebe selbst geschenkt bekommen hat, die dem Menschen es leicht macht, dann jemanden zu glauben, den man nicht sieht und den Sprung zu wagen. Also auch in einer gewissen Weise, würde ich sagen, aber nur in einer gewissen Weise, gibt es natürlich auch anthropologische Voraussetzungen für dieses Verhalten des Vertrauens, sowohl für die Ehe oder für die Freundschaft allgemein und natürlich auch dann für den Glauben.
Also ist es beim Glauben ähnlich, um im Bild zu bleiben, wenn das Kind also nicht aufgefangen wurde, wenn es vertraut hat und zum Beispiel nicht aufgefangen wurde, dann wird es ihm vermutlich deutlich schwerer fallen, an der anderen Stelle das Wagnis einzugehen wieder im Leben.
Ja.
Das meinen Sie.
Und das ist natürlich ein großes Desiderat unserer Erziehung, nicht? Ich habe ja nun wirklich über lange Zeit, ich war ja fast 18 Jahre in der Schule und habe mit Kindern gearbeitet und es war teilweise schon besorgniserregend, nachdenklich machend, wie Eltern sich gegenüber ihren Kindern verhalten haben. Manche gehen mit einer großen Hypothek in das Leben hinein. Und da muss die Kirche sicherlich auch auf diesem großen Feld erzieherisch einfach tätig werden, ja. Und sie muss eben von jener bedingungslosen und grundlosen Liebe erzählen in ihren Menschen. Die Liebe verwirklicht sich oder sie wird halt nur anschaulich durch andere. Der Glaube verwirklicht sich heute, vielleicht war es auch nie anders, primär personal. Und dass ein glaubwürdiges Zeugnis den anderen den Mut macht, auch zu wagen, das Leben zu wagen. In der Liebe, in Beziehungen, in Freundschaften, im Engagement und dann natürlich auch im Glauben selbst.
Weil Sie davon so intensiv sprechen, muss eine Frage hier noch gestellt werden, die einfach in der Luft liegt und nicht außen vor bleiben kann. Sie ist aber keineswegs provokativ gemeint, sondern wirklich sehr ernst. Viele Menschen, die die Kirche zum Beispiel aus den Medien nur kennen, halten sie für alles andere als liebevoll. Sie erscheint ihnen oftmals kalt, einigermaßen hart auch. Wie kommt das?
Ich vermute, da stecken Erfahrungen dahinter. Das ist es nun auch. Es gibt auch das in der Kirche. Die heutige Zeit deckt ja viele solcher etwas weniger leuchtenden und lichtvollen Punkte in der Geschichte der Kirche auf. Ich halte auch nichts davon, diese Punkte zu verschweigen. Man muss sie ansehen, man muss mit ihnen arbeiten und man soll sie nicht schönreden. Man muss daraus lernen. Und ja, und vielleicht macht sie uns auch ein wenig demütiger in mancher Hinsicht. Aber vor allen Dingen sollen wir auch merken, wo und wie wir Menschen verletzt haben, dass das eben auch nicht mehr geschieht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass wenn die Kirche nicht so verfährt oder einzelne Personen wie andere das erhoffen von ihr, dann ist natürlich auch die Anklage immer gleich groß. Also das muss man immer alles sehr differenziert betrachten. Aber wichtig ist, dass wir auch, so sehr der Glaube sich personal vermittelt, ist vollkommen richtig. Und ich hatte sicherlich für mich und mein Leben in großer Dankbarkeit, darf ich das gegenüber den Menschen und Gott sagen, Glück. Ich muss aber trotz alledem immer sagen, ich muss auch dann durch die Person manchmal hindurchschauen und sagen, es geht nicht letztendlich um sie. Und davon müssen sich natürlich auch viele in der Kirche hüten, dass sie sich nicht selbst zur Darstellung bringen, sondern dass sie eben durchlässig werden, wie ein gotisches Fenster, also ein Fenster in einer gotischen Kathedrale, dass sich durch die unterschiedlichen Menschen, durch ihre Buntheit, sich das Licht Gottes in seiner ganzen Vielfalt und Fülle durchbrechen kann. Dass der Mensch also durchlässig wird, verweisend wird auf den je anderen, auf den Größeren, in dessen Namen wir eigentlich unterwegs sind. Und dass da natürlich auch der jeweils konkrete Mensch, der Amtsträger oder auch die anderen Verantwortlichen in der Kirche Menschen sind, das muss man halt auch einmal akzeptieren. Wenn man das so allgemein am grünen Tisch sagt, wird jeder sagen, ja, es ist nur ein Mensch. Das Problem ist dann, wenn jemand die Menschlichkeit der Kirche zu spüren bekommt in ihren konkreten Menschen, dann ist er natürlich tief verletzt. Ich kann beide Seiten verstehen, aber es ist halt nur einmal so, dass Christus Menschen seine Botschaft anvertraut hat.
Er hat Menschen seine Botschaft anvertraut. Da sind Sie bei den beiden Erklärungen, die haben Sie da so fast in einem Satz zusammengefasst. Also zum einen, denen er seine Botschaft anvertraut, das wäre jetzt so ungefähr der Punkt, den Sie genannt haben. Ja, wenn die Kirche mal halt auch mal das sagt, was sie sagen muss, einfach aufgrund des Zeugnisses, das sie gibt, dann wird sie auch Anstoß erregen und dann werden sich Menschen darüber auch empören, so wie Sie es ja auch vorhin gesagt haben, bei Jesus Christus, der war auch nicht immer gleich allen recht. Und an seiner Geschichte hat man es ja auch gemerkt, was daraus wird, wenn so Wahrheit und Liebe so ein bisschen zusammenfallen.
Man kann aber auch versuchen, als Verkündiger die Wahrheit in Liebe einfach zu verkünden. Ich kenne auch Leute, die bewusst provozieren wollen, in einer negativen Weise. Und dann frage ich mich, warum, wieso, weshalb? Also das muss ja nicht sein. Ich denke, man kann in einer großen Weite und Güte und in einer großen Vernünftigkeit auch, denn der Glaube ist ja auch nicht unvernünftig, nicht? Also dieses große Thema von Glaube und Vernunft, was jetzt gerade unter dem Pontifikat Benedikt XVI. Eigentlich neu wieder aufleuchtet, aber auch schon im Pontifikat von Johannes Paul II. In einer großartigen Enzyklika beleuchtet worden ist. Das denke ich, dafür sind wir verantwortlich. Und mir erscheint nicht immer, dass wir in einer Vernünftigkeit, in einer großen Güte und geistigen Weite und Freiheit uns um die Durchdringung dieses Glaubens, den wir zu verkündigen haben, bemühen. Und das sollte aber als Priester auch zunächst einmal oder als alle, die wir in welcher Art und Weise auch im Dienst der Verkündigung stehen, unsere erste und vornehmste Pflicht zu sein.
Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, waren die Menschen. Er hat sich eben halt Menschen erwählt und wo Menschen sind, da menschelt es. Nochmal, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, auch mit dem Bild von dem gotischen Fenster. Trotzdem noch einmal die Frage, offensichtlich geht ja daran Ihr Glaube nicht zugrunde, dass es in der Kirche auch mal menschelt. Das würde Sie in keinster Weise an der Kirche selber zweifeln lassen. Wenn Sie uns das nochmal erklären, warum das genau nicht der Fall ist.
Da sehe ich einfach nur mal mich und meine eigenen Begrenzungen. Ich habe sicherlich, ich hoffe es, meine Stärken, die Gott vielleicht zu nutzen weiß oder ja, wie auch immer, ich hoffe es. Aber natürlich gebe ich auch manchmal Ärgernis aufgrund meiner Menschlichkeit und aufgrund, manchmal bin ich vielleicht nicht ausgeschlafen und dann werde ich vielleicht etwas leichter reizbar als unter normalen Umständen, bin da eher etwas ruhigerer Typ. Natürlich bringt mich das nicht weg, weil ich mich sehe und dann sage, naja gut, also und genauso wie es mir geht, geht es anderen auch. Dann lernt man halt, da durchzusehen. Ich denke, die große Frage ist, wie schaue ich denn auf dieses Ärgernis? Wie schaue ich auf die Menschen, denen das anvertraut ist? Verlange ich manchmal nicht auch zu viel? Es sind endliche, begrenzte Menschen, und denen man nicht gleich den Willen absprechen soll, dass sie sich auch ernstlich bemühen. Und manches Bemühen ist von einem leichteren Erfolg gekrönt, manches dauert etwas länger, aber ich denke, wir alle sind eigentlich bemüht zu lernen, mehr oder weniger.
Aber wenn es tatsächlich an den menschlichen und verbesserbaren Qualitäten hinge, dann könnten Sie auch sagen, naja gut, offensichtlich läuft es hier nicht ganz so gut, ich suche mir mal einen besseren Verein. Gibt ja genug auf der Welt, aber genau diese katholische Kirche steht ja für Sie außer Frage. Die ist ja, wie man heute auch mit einem politischen Modewort sagen würde, alternativlos.
Für mich ja.
Ja, genau. Wie kommt das? Was ist das Besondere an dieser Kirche? Was macht sie so einzigartig?
Nach meiner Überzeugung ist es die Kirche, die das, wovon ich überzeugt bin, dass Christus das in die Welt bringen wollte, dass diese Kirche das in ihrer Tiefe am tiefsten bewahrt hat. Also das heißt, in ihrem Verständnis der Sakramente, in ihrer Lehre auch, nicht? Wie sie von der Schöpfung spricht, wie sie von der Erlösung des Menschen spricht, der Rechtfertigung des Menschen spricht, welches Menschenbild da dahinter steht, und sie nimmt den Menschen in einer Art und Weise, in einer ganzheitlichen Weise ernst, und sie spricht von seiner Größe und Schönheit und seiner Würde, dass ihresgleichen sucht.
Um das nochmal am Schluss zu sagen, das hatten wir schon in dem letzten Gespräch angesprochen, wenn die Kirche von der Würde und der Schönheit des Menschen spricht, dann meint sie ausdrücklich jedes Menschen.
Die Frage stellen wir zum dritten Mal.
Ja.
Ich kann nach wie vor, nur bei wir bei den ersten beiden Malen auch sagen, ja, eines jeden Menschen. Was bewegt zu dieser Frage? Um jetzt mal die Part umzudrehen.
Um wirklich auszuschließen, dass es eine exklusive Angelegenheit ist und um den Bogen zur Schöpfung zu bekommen, weil Sie immer wieder mehrmals davon gesprochen haben, dass immer die ganze Schöpfung mit gemeint ist. Und dieses Verhältnis, was vielen Menschen doch sehr schwierig erscheint, dass man sagt, die katholische Kirche versteht sich doch als eine exklusive Gemeinschaft. Darin steckt ja offensichtlich, wenn man ihnen folgt, ein Missverständnis.
Zumindest nicht exklusiv in dem Sinne, wie Sie es jetzt eben gebraucht haben oder wie andere es verstehen. Zunächst einmal muss man sagen, dass die ganze Schöpfung Gabe Gottes ist. Und die Art und Weise, wie die Heilige Schrift von der Schöpfung spricht und wie die kirchliche Theologie die Schöpfung ausgelegt hat, die Schöpfungsgeschichte und auch in besonderer Weise die Väter, da muss man sagen, all die anderen Schöpfungsmythen, Schöpfungserzählungen, die brauchen ja immer noch einen Urstoff, aus dem Gott dann schafft. Nein, er schafft aus dem Nichts und er schafft die ganze Schöpfung. Alles ist von ihm und durch Christus und auf ihn hin. Und die gesamte Schöpfung ist nach Paulus zur Vollendung, zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Die ganze Schöpfung ist zur Erlösung gerufen. Und dieses Wort aus Timotheus muss man ernst nehmen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und die Kirche, das Volk Gottes, das ist schon von Abraham, oder letztendlich müsste man sagen, die Kirchenväter hatten schon eine Theologie der Kirche ab Abel, ab dem ersten Gerechten sozusagen, ab dem Gerechten Gestorbenen. Das heißt, und das ganze Volk Gottes hat nur einen Sinn, dass es ein Volk in dieser Welt gibt, das Volk Gottes, dass dieses Volk exemplarisch das leben soll, wie Gott sich Leben vorstellt, wie Gott vom Menschen denkt, wie Gott von der Schöpfung denkt, dass hier ein konkreter Ort entstehen soll, an dem der Mensch hinkommen kann, sehen kann und Gottlob auch vielleicht bleiben kann. Und dass hier Diese neue Botschaft, die Christus gebracht hat, die Botschaft vom Reich Gottes, dieses Neue, dieses Unableitbare, dieses ganz andere, angesichtig wird für die Menschen. Also Reich Gottes, Botschaft und Kirche stehen in einer gewissen Interdependenz, in einer gewissen Weise, dass die Kirche ist sozusagen das Reich Gottes im Werden. Hier verwirklicht sich immer etwas. Und es ist ja nun auch so. Es ist ja nicht nur, dass da viel Dunkel ist, es ist ja auch viel Licht. Ja, wenn man gescheit sieht, sieht man es auch. In sich und auch in der Kirche natürlich. Und das bedeutet natürlich, dass es die Kirche gibt für die anderen, für die Welt. An einem Volk macht Gott deutlich, wie Leben gehen könnte. Und damit korrespondiert immer mit ihrer Exklusivität, mit ihrem Auserwählungsgedanken, mit dem Auserwähltsein, korrespondiert immer in der Heiligen Schrift die Sendung. Wir sind nicht, ich sage jetzt mal ein provokatives Wort, jetzt haben Sie mich doch so weit gebracht, wir sind ja nun nicht katholisch für uns.
Das wäre meine Frage gewesen, es ist kein Selbstzweck, was Sie veranstalten.
Wir sind katholisch für andere, ja, weil wir uns als Kirche, und wie es das Zweite Vatikanische Konzil in wunderbarer Weise über die Kirche gelehrt hat, die Kirche hat Teil oder ist auch Sakrament am Heiligungsdienst für die Welt. Und in diesem Wort Heiligung steckt ja auch bekanntlicherweise das Wort Heil darin. Das heißt, dass die Welt in all ihren Wunden, in all ihrem Suchen, in all ihrem Scheitern geheilt wird. Und auf dieses große Ziel hin leben wir. Und in dieses große Ziel, was ja nichts Neutrales ist, sondern was ein Du ist, in das sterben wir hinein. Und in das wird sich die Geschichte vollenden.
In unserem heutigen Kurs Null hörten Sie in den Gesprächen über den christlichen Glauben Dr. Alexander Nava. Er ist Pfarrer in München und er lehrt auch an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main. Herzlichen Dank, Dr. Nava, für diese Einblicke, für diesen Kurs Null heute. Zum Abschluss der Sendung bitten wir immer wieder um eine bestimmte Form des Gebetes. Und Sie als Priester möchten wir auch in dieser Sendung um Ihr besonderes priesterliches Gebet bitten, um den Segen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und er gewähre euch Frieden. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.